Kaum ein Mensch bewegt die Gesellschaft in Deutschland mehr in diesen Tagen als Thilo Sarrazin. Polarisiert hat er ja schon immer, der SPD-Politiker, aber mit seinem neuen Buch Deutschland schafft sich ab, da geht er noch einen Schritt weiter. So weit, dass Lesungen abgesagt werden aus Angst vor Anschlägen, so weit, dass nun Parteiausschluss und seine Absetzung als Bundesbankvorstand drohen. Es geht in diesem Buch um die Integrationsprobleme von Muslimen. Und wenn Sarrazin über die Ursachen redet, dann kommt er an einigen Stellen auf Argumente aus dem Biologismus zu sprechen. Was für eine Denkrichtung ist das überhaupt? Welche Beispiele gibt es in der Geschichte und welche Folgen hatten solche Thesen? Darüber will ich jetzt mit einem Fast-Namensvetter von Thilo Sarrazin sprechen, mit Philipp Sarrazin. Er ist Professor für Neuere Allgemeine Geschichte am Historischen Seminar der Uni Zürich und Wissenschaftshistoriker. Hallo Herr Sarrazin. Ist Ihnen denn die Ähnlichkeit Ihres Namens mit der von Thilo Sarrazin in diesen Tagen unangenehm?
Ja, ich bin ja in der Schweiz und da ist das nicht so hochgekocht. Ich wurde aber schon mal auf Tagungen drauf angesprochen, habe mir immer gesagt, wenn der Thilo Sarrazin kommt, komme ich nicht, haben mir andere Leute gesagt. Ich habe gesagt, das ist ein anderer. Aber es ist natürlich, das ist wahrscheinlich auch eine hugenottische Familie, die im 17. Jahrhundert nach Deutschland kam. In Frankreich ist der Name Sarrazin in allen Schreibweisen sehr verbreitet.
Kommt ja auch, glaube ich, von den Sarazenen.
Ja, also ja, also Türken, der Name meint wahrscheinlich du Sarazene, so wie man heute sagen würde, du Türke.
Ja. Kommen wir denn mal gleich ja zu unserem Thema. Was ist denn Biologismus eigentlich? Ist ja im Moment in aller Munde.
Biologismus oder biologistisches Denken ist, ich würde sagen, eine zentrale Denkfigur der Moderne. Idealtypisch zugespitzt und ganz grob gesprochen kann man sagen, im Zeitalter des Ancien Regime, also 16., 17. bis Mitte 18. Jahrhundert, da gilt das christliche Weltbild. Der Mensch wird verstanden als ein Wesen Gottes und seine Seele, die unsterbliche Seele, kommt eben aus einer transzendenten Sphäre und bestimmt ihn. Der Körper spielt eine vergleichsweise kleine Rolle. Und nun kann man immer noch idealtypisch gesprochen sagen, im Zeitalter der Aufklärung wird das verschoben. Der Mensch wird als materielles, körperliches Wesen sehr viel stärker gewichtet, ernst genommen, seine Gesundheit wird wichtig. Und man beginnt zu sagen, was der Mensch ist, wie er sich bewegt, wie er denkt, seine Charaktereigenschaften, seine Möglichkeiten, Fähigkeiten hängen eben von seiner körperlichen Ausstattung ab. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass man begonnen hat, im Zeitalter der Aufklärung zu sagen, Frauen können nicht Staatsbürgerinnen sein, so wie Männer, weil sie eben einen anderen Körper haben. Weil ihr Körper ist auf das Reproduktionsgeschäft ausgerichtet, bei Männern ist das nicht so und deshalb sollen Männer sich um die Politik kümmern und Frauen um die Familie. Also das ist eine klassisch-biologistische Denkfigur. Eine zweite, ebenso klassische und ganz wichtige, in der Moderne ganz wichtige biologistische Denkfigur ist der Bezug von geistigen oder charakterlichen Eigenschaften, Verhaltenseigenschaften von Menschen auf ihre sogenannte Rasse. Also dass man sagt, es gibt körperliche Typen, Rassen, und die haben je eigene spezifische Eigenschaften.
Ist das Ganze denn wissenschaftlich begründet?
Im 18. und 19. Jahrhundert waren das wissenschaftliche Konzepte. Die Stammväter der Anthropologie, viele Philosophen wie Kant etwa, sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass es Rassenunterschiede gibt. Und die physische Anthropologie des 19. Jahrhunderts hat im Wesentlichen nichts anderes getan, als versucht, diese körperlichen Unterschiede in eine Beziehung zu setzen zu geistigen, psychischen, charakterlichen, kulturellen Eigenschaften.
Aber Herr Sarrazin, waren denn diese scheinbar wissenschaftlichen Konzepte damals nicht auch politisch begründet, um zum Beispiel den Kolonialismus zu rechtfertigen?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, ein wenig eine Huhn-und-Ei-Frage. Was ist zuerst? Es ist nicht so entscheidend, was begründet. Entscheidend ist einfach, der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts wäre ohne diese biologistische Rassevorstellung gar nicht möglich gewesen. Die Rassenvorstellungen sind nicht alle biologistisch, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch religiös begründete Überlegenheitsvorstellungen etwa von einer Rasse über die andere. Aber im Wesentlichen sind diese Rassismen vielgestaltiger Art im 19. Jahrhundert ganz stark vom Biologismus informiert worden und die haben natürlich als eine, wie soll ich sagen, ideologische Grundvoraussetzung für die koloniale Expansion der europäischen Mächte rund um den Globus wirklich funktioniert. Kolonialismus wäre ohne diese Art von Selbstverständlichkeit gar nicht möglich gewesen.
Wie sieht es denn aus mit Hitlers Rassenlehre? Ist die abgeleitet aus dem Biologismus?
Ja, ganz klar, natürlich. Ich meine, so krude und wirr zum Teil Hitlers Ideen waren und so wenig auch Hitler im Detail sich wirklich von einem durchdachten ideologischen Konzept geleitet hat, sondern sich auch sprunghaft war in seinem politischen Handeln, so ist doch ganz eindeutig, dass es de facto einfach eine schwarze Linie gibt aus der rassistischen Anthropologie des 19. Jahrhunderts, dem biologistisch aufgeladenen Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts und auch des Sozialdarwinismus des späten 19. Jahrhunderts, der auch wieder argumentiert hat, es gibt eine Art von Überlegenheit des Stärkeren, desjenigen, der von Natur besser ausgestattet ist, um sich durchzusetzen. Und das wurde von verschiedenen Autoren eben auch auf Rassen umgelegt, dass gesagt wurde, es gibt eben Rassen, die sind stärker und die haben deshalb das Recht, sich ihren Lebensraum zu erkämpfen. Und viele dieser Ideen und Strömungen sind im 20. Jahrhundert dann in Hitlers Politik gleichsam kristallisiert worden. Aber den bekannten Folgen. Aber wie gesagt, schon der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts hat von diesen Ideen abgeleitet, dass er die Herero in Südwestafrika vernichten darf. Oder dass man selbstverständlich die Kulturgüter vieler Völker einfach abtransportieren und ins eigene Museum stellen darf.
Herr Sarrazin, wie ging es denn dann weiter nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Biologismus? Wie wird die Debatte heute geführt, mal abgesehen jetzt von den Äußerungen von Thilo Sarrazin?
Im Grunde ist natürlich diese Frage schon relativ komplex und schwierig. Die Frage nach, wie weit ist unser Denken, Handeln, Fühlen, sind unsere geistigen, charakterlichen, kognitiven Eigenschaften und Fähigkeiten, wie weit sind die vom Körper abhängig oder nicht? Ich glaube, es gibt nur noch wenige Leute, die argumentieren würden, das Bewusstsein ist vollkommen von einem Geist bestimmt, der nichts mit unserem Körper zu tun hat. Es ist selbstverständlich, dass wir annehmen, im Zuge der Evolution hat sich unser Gehirn so entwickelt, wie es sich jetzt darstellt. Und damit haben wir, wie soll ich sagen, gleichsam eine Hardware- oder Wetware-Ausstattung, die uns eine gewisse Bandbreite von kognitiven Möglichkeiten gibt, allen Menschen. Und insofern sind wir ein Stück weit abhängig natürlich von unserer biologischen Ausstattung. Die Frage ist nun, und die Diskussion heute ist, glaube ich, dass ein Soziobiologe oder ein Neurobiologe würde sagen, das bestimmt unser Verhalten weitgehend und unser Denken. Und Leute, die eher kulturalistisch argumentieren, würden sagen, nein, Kultur, Sprachgebrauch, Zeichengebrauch, Werkzeuggebrauch ist in sich so komplex und so vielgestaltig, dass wir gleichsam mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser Software unsere Hardware überschreiben oder die Software bestimmt, also die Software der Kultur, Zeichen bestimmen weitestgehend das, was die Menschen tun und denken.
Okay, wenn ich jetzt sage,
das ist die Debatte heute.
Wenn ich jetzt sage, der Deutsche an sich ist fleißig und pünktlich, der Franzose, der ist charmant, der Italiener, na sagen wir mal, der ist heißblütig und der genau. Berner, der ist dann eher gemütlich, ist das Biologismus?
Nein, ich würde mal sagen, das sind Klischees, und es kommt dann drauf an, wie man sie begründet. Also es gibt natürlich auch kulturelle Typen, kulturelle Muster, die Menschen, indem sie in diese Kultur hineinsozialisiert werden, eine Zeit lang so prägen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn diese Menschen migrieren, und das ist das Thema, dass sie diese kulturellen Muster einfach über Generationen wie einen Zwang beibehalten. Also diese These jetzt, muslimische Menschen haben mehr Kinder, sie haben irgendeine andere Fertilität. Wie wenn man nicht wüsste, dass spätestens in 2, 3 Generationen sich die Reproduktionsmuster an die neue Gesellschaft anpassen. Also es gibt keine biologische inhärente Eigenschaft von bestimmten Menschen, bestimmte Muster zu zeigen. Das sind kulturelle Muster und diese kulturellen Muster sind eben wandelbar. Wandelbarer jedenfalls als unser Körper.
Viele Menschen regen sich in diesen Tagen auf über Thilo Sarrazins Abdriften in den Biologismus. Ist denn dieser Begriff per se politisch unkorrekt? Ist er negativ besetzt und am Rande des Rassismus?
Ja, also als Ismus ist er natürlich negativ besetzt. Ich glaube, es wäre sehr spannend, jetzt mit Evolutionsbiologen zu sprechen, mit Neurobiologen, was die unter diesem Begriff verstehen. Ich denke, ein Neurobiologe würde sich gegen den Begriff des Biologismus wehren. Er würde sagen, wir haben eine rekonstruierbare biologisch-neurologische Ausstattung, die uns die und die Möglichkeiten gibt. Aber man kann nicht behaupten, dass man alles Handeln und Denken von Menschen auf die Biologie zurückführen kann. Das ist Biologismus. Das ist auch politisch unkorrekt. Also ich meine, es gibt natürlich in dieser ganzen Diskussion wirklich eine politische Dimension, wenn man sagt, wir haben so massiv schlechte Erfahrungen in der westlichen Welt mit Rassismus gemacht, dass man schon nur aus diesen politischen Gründen unglaublich vorsichtig sein muss, Menschen auf ihre angeblich biologische Ausstattung gleichsam zurückzubinden.
Vielen Dank an Philipp Sarrazin. Er ist Professor für Neuere Allgemeine Geschichte an der Universität Zürich und Wissenschaftshistoriker.